Hallo, wunderschönen guten Tag bei dem tollen Wetter, schwül, warm, kalt. Nein, kalt nicht, etwas zu warm und vor allem zu trocken. Umweltmagazin bei Radio X, Greenpeace Frankfurt. Richtiger Tag, vierter Freitag im Monat, Uhrzeit 16 bis 17 Uhr und wie gesagt, das Umweltmagazin. Radio X gibt es auf 91,8 FM, es gibt es als DAB Plus und eben als Livestream unter www.radiox.de. Und schon mal der Hinweis auf die Audiothek, wenn ihr früher weg müsst und es noch zu Ende hören wollt oder überhaupt noch mal vielleicht nachhören. Radio X plus 7 steht die Sendung morgen für 7 Tage zum Nachhören auf der Internetseite von Radio X zum Nachhören bereit. Permakultur, ein umfassender Zugang zu und Umgang mit der Welt, Ausrufezeichen, Fragezeichen, ist der Titel unserer heutigen Sendung. Wir werden uns ausführlich mit dem Thema Permakultur beschäftigen, auch aufzeigen, kurz andeuten, welche Bereiche das jetzt bereits umfasst. Ganz kurz zur Einleitung, die Internetseite permakultur.de beantwortet die Frage, was ist Permakultur, folgendermaßen. Permakultur ist ein begeisterndes, mitreißendes Werkzeug, die eigene Welt zu verändern. Wir erkunden und gehen Wege, zukünftige Lebensweisen und Lebensräume zu gestalten und zu erhalten. So soll für Mensch und Natur dauerhaft Entfaltung möglich sein. Permakultur kann auf alle Bereiche menschlichen Wirkens angewandt werden, zum Beispiel im Garten, in Gemeinschaften, in Betrieb und Schule, im eigenen Alltag und in der persönlichen Lebensgestaltung, sowohl in der Landwirtschaft, in Städten und in Politik. Der Begriff Permakultur setzt sich zusammen aus Permanent und Agriculture bzw. Culture. Was das alles genau bedeutet, darüber spreche ich heute mit der Julia Möller von unserer Greenpeace-Gruppe in Frankfurt.
Hallo.
Julia, hallo, schönen guten Tag. Du warst schon mal hier, gell?
Genau, hallo, lieber Otto.
Kennst du dich noch aus? Findest du dich noch zurecht? Ja, oder?
Na klar.
Okay, wunderbar. die Julia beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit mit dem Thema und ist auch selbst aktiv in dem Bereich und wird uns da ausführliches theoretisches und aber auch praktisches Wissen zum Ende der Sendung hin mit auf den Weg geben für die Leute, die sich dafür interessieren, begeistern, vielleicht sogar selber aktiv werden wollen. Julia, der Begriff Permakultur, der ist mir in den letzten Jahren immer mal wieder untergekommen. Ehrlich gesagt dachte ich dabei immer an Gärtnern, in Klammer urbane, Klammer zu Landwirtschaft, Kleingarten, Punkt, Punkt, Punkt. Und irgendwie hat er auch immer so bei dem Begriff die Assoziation Esoterik im Kopf. Das erste greift wohl zu kurz und zweite ist falsch, Fragezeichen.
Ja, vielleicht fange ich mal kurz an mit der Entstehung der Permakultur. Wie du ja schon richtig gesagt hast, es setzt sich zusammen aus den Begriffen permanent, also dauerhaft, und agriculture, also Landwirtschaft. Es kommt auch ursprünglich aus der Landwirtschaft, wird aber mittlerweile auch ausgedehnt auf so soziale Systeme. Ist entstanden in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts. Entwickelt von Bill Mollison und seinem Schüler David Holmgren, die sich nämlich gedacht haben, in den 70er Jahren gab es ja so die ersten Diskussionen in Sachen Umweltschutz, wo ja auch dann Greenpeace entstanden ist in dem Jahrzehnt. Peak Oil, Club of Rome sind da so relevante Begriffe. Und dann haben die sich Gedanken gemacht, wie können wir zukunftsfähig leben? Das beinhaltet durchaus auch das Gärtnerische, aber geht auch weit darüber hinaus, auch wie du es schon genannt hast, das ist auch eine Lebenseinstellung, weil man es in jeglichen Kontexten eigentlich anwenden kann. Und die haben sich Gedanken gemacht, wie man eben zukunftsfähig leben kann, aber ohne so zu, sagen wir mal, gegen irgendetwas zu arbeiten, sondern nicht nur mit der Natur, sondern auch mit anderen Menschen. Also es geht vor allem bei der Permakultur auch einfach um guten Umgang miteinander. Und die haben sich den dann auch hingegangen und haben gesagt, okay, wir haben jetzt einen Status quo irgendwo, auf einer bestimmten Fläche haben die angefangen und haben sich dann überlegt, wie können wir das nutzen, was wir schon haben. Also es geht jetzt nicht darum, sozusagen in den Wald zu gehen und irgendwie alles Zivilisatorische hinter sich zu lassen, sondern es geht darum, den Status quo mitzunehmen und auch zu wertzuschätzen, was wir als Zivilisation nach den letzten Jahrhunderten erreicht haben. Aber jetzt eben zu gucken, wie können wir mit weniger Energie auskommen, mit weniger Ressourcen, also die ganze Nachhaltigkeit, alle Fragen, die ich mir da mal so gestellt hatte im Rahmen meiner eigenen Nachhaltigkeitsüberlegungen, haben da so die Antworten gefunden in dem Permakulturellen, weil es eben nicht darum geht, etwas zu negieren und den Status quo, sondern den eher mitzunehmen und zu gucken, okay, wie starten wir jetzt von hier? Wir wissen, was wir haben, aber wie machen wir es in Zukunft anders, um eben ja, auch wieder uns mehr auch der Natur wieder anzunähern und uns mit der zu verbinden.
Also die sind ja da auch mit wissenschaftlichen Ansätzen herangegangen, das Thema, und haben, wenn ich es richtig verstanden habe, eben eine Analyse gemacht von, ja, wie soll man das jetzt sagen, Menschen, Kulturen, die auf natürliche Art und Weise Landwirtschaft betrieben haben und doch wohl recht erfolgreich waren im Gegensatz zur industrialisierten Landwirtschaft.
Ja, genau. Also letztendlich führt die Permakultur oder die permakulturellen Ansätze, kann man ja sagen, weil es ist jetzt nicht irgendwie ein Dogma oder so, sondern es sind Ansätze, die man auch in denen man einzelne Elemente nutzen kann, bei der ja immer bewussten Gestaltung, was man als Permakulturgestalter dann macht. Also letztendlich geht es darum, produktive Lebensräume zu schaffen, eben dadurch, dass man bewusst etwas gestaltet. Deswegen steht auch das Beobachten, da ist man erstmal sehr im Vordergrund. Also es ist nicht so aktionistisch, es geht auch vor allem darum, sehr viel um das Spüren und das Reinfühlen in so eine Fläche, die man oder etwas, was man gestalten möchte.
Die Permakultur, also die, ich weiß nicht, ich hatte mir überlegt, ist das eine Bewegung? Kann man das als Bewegung bezeichnen?
Also letztendlich geht es ja zurück auf was die Permakultur an Ansätzen mitnimmt, wollte ich noch eben sagen, geht zurück auf diese indigenen Völker, diverse, auch kommt ja aus Australien ursprünglich, und versucht, diese Naturverbundenheit so der indigenen Völker mit in unsere, sagen wir mal, zivilisierte Welt, gerade westliche Gesellschaft mit zu übertragen oder die guten, nachhaltigen Elemente mitzunehmen. Und kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Ich war jetzt selber, ob man das als Bewegung bezeichnen kann oder wie soll man das jetzt verstehen? Bewegung ist vielleicht jetzt nicht ganz der richtige Ausdruck. Oder ist es so, dass jetzt da wirklich weltumspannend so eine Art Netzwerk entstanden ist und mehr Leute sich da einbringen? Entschuldige, nur ganz kurz. Wir werden nachher, du hattest es ja auch schon angedeutet, noch mal ganz kurz streifen, dass es ja über die Landwirtschaft hinaus versucht wird, schon gelungen ist, Fragezeichen, das Wesen der Permakultur auch in andere Lebensbereiche zu übertragen.
Ja, genau.
Das ist also jenseits dessen, dass es Gärtnern oder Landwirtschaft oder...
Genau, es geht da, passt vielleicht gerade die Ethik, die Grundlage ist der Permakultur und auch jeden permakulturellen Gestaltens, passt vielleicht gerade dazu, diese ethischen Prinzipien zu nennen. Und zwar ist das einmal so das Kümmern um die Erde, womit ich verbinde, damit ist das Gärtnerische verbunden. Was auch so Richtung Selbstversorgung gehen kann zum Beispiel, das heißt dann auf Englisch Earth Care. Dann gibt es einen zweiten Punkt, das heißt People Care, also die Sorge um den Menschen. Das ist nämlich das, was du gerade meintest, dass es geht über das Gärtnerische hinaus und beinhaltet auch, wie gestalten wir unsere menschlichen Begegnungen, soziale Systeme, könnte man auch sagen, Gruppen, wie gehen wir miteinander um. Und das dritte ist das Fair Share, also das der gerechte Umgang mit Überschüssen. Also da geht es eigentlich darum, Überschüsse zu teilen. Und das ist eben genau ganz anders als das, sagen wir mal, Ausbeuterische und dieses gerade entgegen der menschlichen Gier und solche Dinge, sondern es setzt dem entgegen und geht eher dahin zu sagen, ich teile das, was ich im Überschuss habe und ich nehme nicht alles für mich, sondern ich gucke, wie geht es mir gut, aber wie geht es dann auch anderen gut. Und das macht das Ganze dann sehr, finde ich, sehr ganzheitlich im Umgang. Denn es geht letztendlich, auch gerade bei Fair Share, auch um das Wirtschaften, was ja auch immer wichtig ist, wenn wir, also im Leben und wenn Menschen miteinander umgehen.
Also wenn ich es richtig verstehe, geht es eben auch über die Landwirtschaft hinaus. Also was weiß ich, du auch maßgeblich daran beteiligt gewesen. vor Corona an den Kleidertauschpartys, was ja, wenn man so möchte, auch ein Teil von der Permakultur ist.
Genau, da könnte man im Prinzip, wenn man das jetzt überträgt, das wäre dann so soziale Permakultur, da könnte man es zum Beispiel so betrachten, dass man sagt, wir teilen da die eigenen Überschüsse, die jeder hat, zum Beispiel was man im Kleiderschrank noch übrig hat, tauscht man dann, und das ist ja dann auch dieses Win-Win-Denken, was durch dieses Fair Share für mich also was aus diesem Fair Share hervorgeht. Ich sage, ich habe doch im Kleiderschrank jetzt gerade noch Kleidung übrig, die ich nicht gebrauchen kann, vielleicht aber jemand anders. Ich habe also einen Überschuss, wo ich dann froh sein kann, wenn ich den nicht mehr in meinem Kleiderschrank habe, weil ich ihn ja nicht mehr benutze und dann nimmt er nur Platz weg. Und auf der anderen Seite freut sich jemand anders dann noch darüber. Also das ist für mich so Win-Win, kommt aus, finde ich, mit dem Fair-Share-Gedanken sehr stark verbunden.
Ja, du hattest es ja vorher schon gesagt. Ich hatte mir das selber so notiert, die Permakultur hat eben folgende Prinzipien oder weiß nicht, Grundlagen. Scheinbar die ethischen, die Natur als Inspirationsquelle, Gestaltungsprinzipien. Ja, Krisen und Transformationen und auch Vernetzung, über die Sachen werden wir nachher reden nochmal. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt formulieren soll. Die Sorge für die Erde, ich meine, das treibt uns ja alle um. Wie kann das in so einem kleinen Fragezeichen-Rahmen funktionieren?
Wie? Da kann ich aus eigener Erfahrung zum Beispiel von meinem Balkon was erzählen, okay, den ich auch zu einem Teil der permakulturell gestaltet habe. Also was ich damit sagen will, ist, man kann das auf den kleinsten Flächen, wie auf dem eigenen Balkon oder wenn man keinen hat, dann kann man es auch in der Wohnung irgendwie kann man ja auch ein bisschen was anbauen. Natürlich muss man immer beachten, dass man in der Wohnung natürlich andere Pflanzen anbauen kann, als jetzt, wenn man irgendwie einen Hektar zur Verfügung hat. Aber man kann Permakultur auch im Kleinsten anwenden. Und was ich, glaube ich, auch noch ganz wichtig finde an der Stelle ist jetzt, was ich eben die ethischen Prinzipien genannt habe, das macht sehr viel Spaß zu gestalten. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, neben der Ethikgrundlage des Earth Care, People Care und Fair Share, dass man auch wirklich Spaß am Gestalten hat. Ja? Also ich habe große Freude daran, aber da kommen wir ja später noch dazu, praktisch Permakultur zu praktizieren und mich damit zu beschäftigen und das auch anderen perspektivisch zu vermitteln.
Ist das auch ein Ansatz, da können wir natürlich auch nachher, es wird sich auch zwangsläufig zum Schluss hin bei der Praxis ergeben, urbane Räume, geben die das her?
Ja.
Die ja teilweise schon, muss man sagen, in vielen Bereichen, wenn man die Plätze anguckt, Straßen und so weiter, eigentlich lebensfeindliche Bereiche sind.
Ja, also man kann natürlich auch darüber nachdenken, das kommt ja auch zunehmend mehr, höre ich so raus, in verschiedenen Städten, dass man überlegt, Flächen zu entsiegeln. Aber man kann ja auch Beete anlegen, ohne dass man jetzt auf der Erde direkt arbeitet. Also auch auf versiegelten Flächen kann man ja zum Beispiel Hochbeete anlegen oder sowas. Da kann man ja auch drüber nachdenken.
Es ist ja vor allem eine Hilfe für zum Beispiel Insekten.
Ja, auf jeden Fall. Und was man auch noch überlegen kann, ist, das ist ja in Paris schon weiter gediehen, ist die Begrünung von Dachflächen. Da kann man auf jeden Fall einiges auch an gärtnerischer Permakultur dann umsetzen.
Also vielfältige Möglichkeiten, auch grünes Wohnzimmer.
Auf jeden Fall,
ja. Ja, da stehen ja jetzt wieder, ich habe gesehen, stehen hier am Goetheplatz, Radenauplatz steht eins, wird in mehreren Stellen verteilt.
Ja, aber vielleicht macht es Sinn, jetzt da kurz zu gucken, bevor man da in die praktische Gestaltung geht, weil du eben die Prinzipien erwähnt hast. Da gibt es verschiedene. Da sind ja so im Prinzip so eine kleine Ansätze nochmal, also diese Prinzipien, womit man schauen kann, bevor man gestaltet, sich einige Gedanken zu machen, damit es dann auch ganz gut ist. Weil in der Permakultur strebt man auch danach eigentlich, wenn man so eine Fläche gestaltet, dass man eigentlich perspektivisch nicht so viel mehr an Pflegeaufwand da reingeben muss, sondern man versucht eigentlich natürliche Ökosysteme nachzubilden, was also praktisch heißt, dass man versucht, dass man als Mensch nicht mehr so viel Arbeit da reinstecken muss mit den Jahren. Und man denkt sehr, sehr langfristig. Also was ich vielleicht dazu kurz, bevor wir zu den Prinzipien kommen, mal nennen kann, damit es ein bisschen greifbarer wird. Es ist zum Beispiel so, dass es in der Natur ja so ist, dass der Boden immer bedeckt ist. Da gibt es keine nackte Erde, wie man vielleicht in manchem Garten oder so, der jetzt nicht permakulturell bewirtschaftet ist, sieht. Und man macht es in der Permakultur so, dass man, wenn man die Pflanzen hat, drumherum immer Mulch legt. Das kann Stroh sein oder Heu oder anderer Grünschnitt oder so, womit man halt den Boden bedeckt hält. Das hat verschiedene Vorteile. Zum Beispiel hält sich die Feuchtigkeit länger, da muss man nicht so oft wässern und es kommt nicht so viel Unkraut. Und das hat schon auch praktische Vorteile, ist aber auch der Permakulturgedanke. Und daran sieht man auch, dass man eben möglichst versucht, man schaut sich die Natur an und guckt, was kann ich jetzt, wenn ich bewusst etwas gestalte, wie kann ich da mir die Natur als Inspirationsquelle nutzen? Und dieses mit der Bodenbedeckung wäre zum Beispiel ein Beispiel. Und das andere wäre zum Beispiel, dass man langfristig denkt. Also man denkt nicht in irgendwie 2, 3, 4 Jahreszyklen, sondern man denkt eigentlich mehr über Jahrzehnte. Also es gibt zum Beispiel Waldgärten, wo man Bäume pflanzt und darunter dann andere Pflanzen anpflanzt. Und das ist natürlich, wenn man so einen Garten anlegt, wie bei Förstern im Prinzip auch so, dass man weit über sein eigenes Leben hinausdenkt.
Über die eigene Lebensspanne.
Genau. Und was man immer auch beachten muss, ist, deswegen erwähnte ich eben dieses mit dem Balkon, den man gestalten kann oder auch die kleinste andere Flächen oder in der Wohnung oder so. Man passt es immer dem Standort an, was man gestalten will. Das ist erstmal wichtig, sich erstmal klar zu werden darüber, wie sieht eigentlich der Standort aus. Und das nennt man Kontext. Das heißt, man kann ja nicht in jedem Kontext alles anbauen. Also ich baue auf einem Balkon andere Dinge an als auf einem Acker, was ich eben sagte. Ja. Also das ist auch eine ganz zentrale Sache, wenn man über Permakultur, also wenn man es anwenden will. Und anderes Beispiel ist noch das der Kooperation. Und da kann ich zum Beispiel mal das Beispiel nennen, wenn man da gärtnerisch was gestaltet, dann guckt man, Stichwort ist Mischkultur, dass man guckt, welche Pflanze hilft einer anderen Pflanze im Sinne von, welche hält Schädlinge ab oder wie ergänzen die sich, was so Höhen angeht. Die Pflanzen werden ja unterschiedlich hoch. Da gibt es zum Beispiel den Begriff des Milpa-Beetes. Da geht man hin und pflanzt Maispflanzen. An diesen Maispflanzen können sich Bohnen hochranken und unten wird die Erde bedeckt mit Kürbis, weil der Kürbis ja sich so ausbreitet dann auf der Erde. Dem ist das auch am wohlsten, wenn er da so auf der Erde sich sozusagen ausbreiten kann. Und die Bohnen ranken sich ja am liebsten und dafür stehen da die Maispflanzen zur Verfügung. Das wäre zum Beispiel so ein Beispiel für eine Mischkultur.
Wo das eine zum anderen dazu passt.
Genau, in verschiedenster Hinsicht. Ne? Also der eine nutzt das andere so zum Ranken. Also es geht da auch um diese, man kann auch sagen, Symbiose oder Kooperation.
Koexistenz.
Ja, genau.
Ich fand es vorher spannend, den Hinweis von dir, dass der Boden nie blank ist. Also im Frühjahr, Sommer wächst Gras oder die Niederpflanzen, dann haben wir im Herbst den Larven allen drum und dran. Dadurch wird ja auch der Boden vor Wasserverlust, Erosion, Abtragung geschützt.
Genau.
Das greift ein ins andere.
Genau. Okay. Ja. Und durch den Anbau, ja, stimmt, auch das Thema Erosion könnte man da auch noch nennen. Das ist natürlich, wenn man Pflanzen anpflanzt, dann ist natürlich der Boden auch durchwurzelt und ist weniger erosionsgefährdet. Ja, also es gibt da diverse Vorteile. Und das ist so dieses, ne, aus diesen Beispielen kommt es vielleicht hervor, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann ist es total cool, wenn man die Natur so als Inspiration nimmt, weil es einem auch als Mensch selber ja auch hilft, weil man will ja zum Beispiel, wenn man jetzt Gärtner ist, irgendwas erreichen mit dem, dass man Pflanzen anbaut. Und wenn man dann sowas wie Mischkultur macht oder mit dieser Bodenbedeckung, dann hilft es einem ja auch selber, weil man zum Beispiel weniger Unkraut jätet, man muss weniger gießen, man hat Pflanzen, man hat weniger Probleme mit Schädlingen. Also das ist ja auch für einen selber, also als Menschen, eine super Sache.
Du hast jetzt schon einen Teil vom zweiten Block vorgegriffen. Ich mache jetzt nochmal Musik, damit die Leute das auch überdenken und verarbeiten können.
Ja.
Und ich habe hier von Grateful Dead, Eyes of the World, passt ja vielleicht sogar. Ja, Permakultur, ein umfassender Zugang zu und Umgang mit der Welt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Die Julia Möller von der Greenpeace-Gruppe hat uns jetzt schon ein paar theoretische Sachen nahegebracht. Gehen wir mal zu dem, nochmal wir haben jetzt schon, oder du hattest schon vor der ersten Musik über die Natur als Inspirationsquelle gesprochen. Gibt es da noch etwas, was du da dazu sagen möchtest? Sonst würde ich nämlich mal zu den Gestaltungsprinzipien gehen. Oder war das schon weitestgehend abgedeckt, was du da unterbringen wolltest?
Ich würde noch mal dazu nennen, dass wenn wir überlegen, wie gestalten wir mit der Permakultur, dass da die Beobachtung so das Zentrum eigentlich ist am Anfang. Und dazu kann ich den Hörern vielleicht eine Idee mitgeben, wenn sie selber überlegen, so mal permakulturell etwas zu gestalten, dass sie sich die Frage stellen, so I wonder, ja, ich frage mich, weil... Und die Frage kann man sich für ganz verschiedene so natürliche Systeme stellen. Ne? Wenn man jetzt einfach mal rausgeht in die Natur und beobachtet, dann kann man sich zum Beispiel fragen, warum wächst da jetzt dieser Baum? Wie alt ist der? Warum sehen die Blätter so aus, wie sie aussehen? Wo leben all die Eichhörnchen? Oder also es ist ein unendlicher Fundus an Fragen. Und dann kann man sich überlegen, wie wunderbar eigentlich so diese Natur funktioniert. Also mich fasziniert es immer, wenn ich so rausgehe und die Natur beobachte. Und auch, da kommen wir später noch dazu, ich bin ja auch aktiv in verschiedenen Gärten hier in Frankfurt. Und finde es immer faszinierend zu sehen, wie die Pflanzen sich entwickeln über auch einen Jahreszyklus zum Beispiel. Und was ich daran spannend finde mit dieser I-Wonder-Frage ist einfach, ich glaube, man nimmt noch mal anders dann wahr, was eigentlich alles so um einen herum passiert. Und ich glaube, dann kommt man auch noch mal auf eine andere Idee, wenn man sich jetzt überlegt, hey, ich möchte mit Permakultur was gestalten. Wie fange ich denn da an? Denn der Anfang besteht immer im Beobachten. Und das wäre, glaube ich, auch schon die Überleitung jetzt zu den Prinzipien.
Ja, dann mach gerade weiter, da brauche ich nichts dazu sagen, das überlasse ich dir.
Genau, also vielleicht kurz vorab nochmal, es gibt verschiedene Prinzipien, aber so die, glaube ich, am bekanntesten sind und die ich auch so am griffigsten finde, sind die von David Holmgren, der hat da insgesamt 12 definiert. Und das sind so vielleicht vorab so grobe Ideen, wie kann ich, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt eine bestimmte Fläche und möchte die jetzt nach Permakultur gestalten, wie fange ich da an? Ich komme auch später nochmal zu Buchtipps, aber das sind nochmal so nochmal Ideen, wie man an diese Gestaltung dann rangehen kann, so eine Art Anleitung. Und das beginnt auch wieder mit dem Beobachten und was beinhaltet, ich nehme erstmal wahr, wenn ich viel Zeit habe, dann kann ich sogar über einen ganzen Jahreszyklus mal so eine Fläche beobachten. Dann schaue ich, wie ist der Boden beschaffen? Was ist mit dem Wind? Wo kommt der her? Was ist mit der Sonneneinstrahlung? Und wie ist generell, was ist drumherum um diese Fläche? Weil ich dann natürlich auch am besten schauen kann, was passt jetzt hier in diesen Kontext auf diese Fläche. Und was dabei ganz wichtig ist, und ich glaube, das kann man auch so auf Soziales übertragen, ist, dass wir, wenn wir beobachten, eben nicht bewerten, sondern wir schauen, was da ist sozusagen. Und wir urteilen nicht, wir bewerten nicht, sondern wir gucken einfach nur, ja, und schauen uns das Ganze an. Und das finde ich irgendwie schön, weil wir kommen so ein bisschen aus so einer vielleicht auch Betriebsamkeit, die viele von uns haben, so auch im Alltag weg. Also das gilt eben, kann man auch anwenden für, wenn man sozusagen im Inneren bei sich selbst was gestalten möchte, dann macht es auch Sinn, vielleicht zu beobachten und nicht sich selber zu bewerten. Und das ist zum Beispiel ein Prinzip. Wichtig ist aber auch, dass man Feedback akzeptiert. Das heißt, wenn man jetzt überlegt, was zu gestalten, dann sollte man gucken, es kommt, glaube ich, immer anders, als man denkt. Das steckt da so ein bisschen drin. Und da muss man schauen, wie man eben damit umgeht. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Prinzip, weil das eine andere Fehlerkultur beinhaltet, als irgendwie, wie wir vielleicht viele das von uns gelernt haben. Also auch da wieder, man verurteilt nicht, sondern man macht einfach weiter und guckt dann, wenn zum Beispiel eine Pflanze nicht wächst oder man überlegt sich, die würde ich gerne anbauen, die ist aber gerade nicht verfügbar, ich finde die nicht im Laden. Naja, dann versuche ich irgendwie eine andere Lösung zu finden. Also es ist sehr so, man kann immer irgendwie was tun. Und wie gesagt, diese Prinzipien sind so grobe Leitlinien. Man muss sich da auch nicht militärisch daran halten. Okay. Und jedem bleibt es auch frei, die zu interpretieren. Deswegen will ich ja auch gar nicht alle so chronologisch aufzählen, sondern eher so beispielhaft, so auch die bei mir am meisten so Resonanz erzeugen, so nennen. Was aber zum Beispiel auch wichtig ist, und da auch wieder der Link zu Greenpeace, gibt es ja auch eine Zero-Waste-Kampagne, die Make-Something-Kampagne. Produziere keinen Abfall ist ein weiteres wichtiges Prinzip. Man guckt auch da, dass man, wie auch in der Natur gibt es keinen Müll. Also Müll ist ja etwas, was nicht produktiv ist. Und in der Natur wird ja alles wiederverwertet im Sinne eines Kreislaufdenkens. Man kommt also weg von diesem Denken, wie wir es oft kennen, so in unserer industriellen Wirtschaft oder industriell geprägten Wirtschaft, dass wir irgendwo so einen Rest haben, den wir nicht mehr verwenden. Sondern wir bringen, alles ist produktiv, also wir verwenden alles wieder. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Prinzip auch, was man sich gut zunutze machen kann, dass man eben darauf achtet, dass man bei so einer Gestaltung nicht irgendwie was hat, was man nicht benutzt, weil das einfach wenig sinnvoll ist, weil man will ja produktiv etwas hervorbringen. Und da macht es ja keinen Sinn, dass man irgendwas nicht verwendet. Jo, dann ein weiteres Prinzip wäre, dass man eher integriert als zu trennen. Das bedeutet, dass alles an seinem stimmigen Platz sein soll. Da wäre zum Beispiel, könnte man auch wieder diese Mischkulturen nennen, wo man Pflanzen zusammenbringt, die zusammenpassen, weil die eine Pflanze von der anderen die Schädlinge abhält oder sowas zum Beispiel. Und auf Soziales übertragen könnte man sich selber überlegen, wenn man es irgendwie in Beziehungskontexten auch so denkt, was passt denn für mich? Also welche menschlichen Verbindungen sind mir wichtig? Passt das alles für mich oder nicht? Und ein weiteres wäre, nutze Veränderungen und antworte auf sie mit Einfallsreichtum. Die Natur ist ja ständig in Bewegung, in Entwicklung, im Wachsen, in der Veränderung. Und ich glaube, das mal so zu akzeptieren, auch für sich sein eigenes Leben, finde ich irgendwie sehr inspirierend. Weil wenn man was gestaltet, glaube ich, egal ob es ein Garten ist oder ein Acker oder ein Balkon oder die eigene Wohnung oder was auch immer man gestalten möchte, wenn man sich überlegt, man möchte das gerne tun, es hat immer auch mit einem selber irgendwie zu tun. Und es ist immer eine Veränderung. Wenn man gestaltet, dann verändert man ja etwas. Und das finde ich, dieses Prinzip macht einem nochmal so bewusst, dass diese Veränderungen was Positives sind und man auch im Rahmen dieses Gestaltungsprozesses da noch immer mal wieder was anpassen muss oder so. Wenn jetzt zum Beispiel eine Pflanze nicht wächst oder irgendwie der Partner findet das plötzlich doof, was man auf dem Balkon angepflanzt hat oder sowas, ne? Kann ja alles Mögliche kommen. Und dann das regt einen so an, einfach zur Kreativität so neue Lösungen zu finden.
Gucken, was die Natur einem anbietet.
Ja, genau.
Weil das passt ja immer zu dem, was du das Pharma schon erwähnt hast, das nicht bewerten, sondern akzeptieren, wie es ist. Ja. Natur ist ja keine bewertungsneutral eigentlich im Prinzip. Die ist.
Genau, die ist. Und die ist auch nicht perfekt, die ist nicht ideal, aber sie ist trotzdem total schön. Und so, wenn wir so ans Gestalten rangehen, dann komme ich wieder zurück zu diesen drei Prinzipien plus dem, was ich noch hinzufügen würde, dass das einfach Spaß macht zu gestalten. Ja? Und auch, wie ich es jetzt genannt habe, es sind ein paar Prinzipien genannt, es sind ja insgesamt 12, aber die fand ich jetzt gerade am wichtigsten. Ja? Und so sucht sich dann jeder, glaube ich, immer auch das raus, was für ihn oder sie gerade am besten passt. Ne? Und das ist bei Gestaltungsprozessen genauso.
Ja, ich hatte vorher oder eingangs schon gesagt, es gibt verschiedene Bereiche. Wir werden jetzt dann auch den einen oder anderen, wo die Permakultur angewendet wird, besprechen. Aber was ich dann so interessant fand bei der Vorbereitung auf die Sendung, dass es auch auf die Bereiche zum Beispiel Werkzeuge, Technologien, Bildung und Kultur, Politik, Gemeinschaft und Soziales und so weiter angewendet wird. Also mal ganz grob zwei Sätze. Was ist die Idee, dass man Permakultur, da bezieht sich Kultur jetzt weniger auf Kultur von Pflanzen etc., sondern Kultur als menschliche Errungenschaften? Technikkultur, Bildung ist ja auch eine Kultursform.
Ja, ich würde es vor allem mit der Bildung vielleicht mal das rausgreifen als Aspekt. Also wenn man das, wenn man Bildung permakulturell betrachtet, dann würde man auch, also man denkt mehr ganzheitlicher in der Permakultur. Das heißt, Lernen also sprich Bildung, beinhaltet auch nicht nur das Lernen mit dem Kognitiven, mit dem Kopf, sondern auch das Lernen mit dem Herzen, ja, und mit der Intuition und auch den Körper kennenlernen, also auf verschiedenen Ebenen da hinzugehen. Und auch da, weil es ja beim Lernen auch immer auch um Soziales geht, passt auch wieder dieses Prinzip des Beobachtens und nicht Bewertens, weil mir fällt schon immer wieder auf, dass in unserer Gesellschaft sehr viel und sehr schnell auch bewertet wird oder auch verurteilt wird. Und wenn man sich mehr dieses Prinzip zu eigen macht, dann glaube ich, findet man einen angenehmeren Umgang miteinander, der mehr auch darauf zielt, zu gucken, jetzt zum Beispiel in diversen, weil du gerade sagtest, in diversen Kontexten, sozialen Kontexten, Gemeinschaften, in der Politik und so, mehr miteinander zu kooperieren, als wie in der Natur eben auch, die ja auch, wo ja auch miteinander kooperiert wird, anstatt in Konkurrenzdenken zu kommen, ja, und gegeneinander zu arbeiten, was dann so wie in so Kämpfen letztlich endet. Und das ich nicht produktiv finde, sondern man mehr guckt, okay, wo sind denn hier Gemeinsamkeiten, wo wollen wir denn eigentlich hin? Es geht auch ganz viel um Kommunikation dann, das verbessert dann auch die Kommunikation, wenn man miteinander kooperiert. Also es spielt da alles zusammen.
Ich hatte mir jetzt selber rausgesucht bei diesen Gestaltungs- oder Anwendungsbereichen, besser gesagt, die Themen, die jetzt für Umweltschutzorganisationen, Naturschutzbereich herausragend sind, Landwirtschaft bis Gemeinschaftsbildung. Wie sieht denn da ein Gestaltungsansatz aus für eine nachhaltige Landwirtschaft zum Beispiel?
Soll es ja konkreter werden?
Nee, da wollen wir nachher nochmal über die Praxis. Aber ich meine, wir wissen ja jetzt auch alle, oder ob wir das wissen, das jetzt mal dahingestellt, dass die Form von Landwirtschaft, wie wir sie betreiben, alles andere als nachhaltig ist. Also jetzt die industrielle Landwirtschaft, so heißt es ja. Wie ist denn da der Ansatz von der Permakultur her? Was sagt man? Kann man so weitermachen? Sollte man so weitermachen? Oder gibt es andere Ansätze?
Also man sollte auf keinen Fall so weitermachen. Ich würde sagen, dass die organische Landwirtschaft, also die biologische Landwirtschaft, schon einiges an so Permakulturelementen enthält. Man kann aber noch mal weiter denken. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen allgemeiner gesprochen, man kann, also es ist immer auch von den Menschen abhängig, die zum Beispiel einen Hof betreiben oder die biologische Landwirtschaft betreiben, wie viel Permakultur wollen die da umsetzen, ja, also das ist auch viel von den Menschen abhängig, die da wirtschaften und die da arbeiten, weil Permakultur ja letztlich etwas ist, was vom Menschen gestaltet wird und angewendet wird. Das ist ja nicht von der Natur, weil das ja letztendlich auch Kultur ist, also sprich was Menschliches hat. Und ich würde sagen, also darauf will ich eigentlich hinaus, dass so die Intensität von dem, wie man es anwendet, kann man ja selber gestalten. Und das ist abhängig von den Menschen, die das anwenden.
Ich meine, wir bekommen es ja jetzt auch schmerzhaft, auch im Bereich Landwirtschaft, Lebensmittelversorgung zu spüren, dass wir einfach auch mit unseren Ressourcen anders umgehen müssen.
Ja, genau. Und Permakultur will, deswegen kommt es ja auch aus dieser diese 70er Jahren des letzten Jahrhunderts, wo es ja vor allem dieses Energiethema auch gegen den Peak Oil und sowas, will eigentlich darauf hinwirken, dass wir eine Gesellschaft etablieren, die viel weniger Energie verbraucht, also insgesamt Energie, vor allem die fossile natürlich, aber auch insgesamt viel weniger Energie als eben bisher. Als Antwort sozusagen auf diese auf die Problematik mit den fossilen Energien, die uns ja langsam zur Neige gehen.
Gut, ich mache nochmal etwas Musik. Ich versuche es jetzt nochmal mit dem Plattenspiel und Grateful Dead. Mal gucken, ob das klappt. Zur Not gibt es halt dann wieder was anderes. Passend zum Wetter und zur Sendung. Walking on Sunshine. Nein, ich fange jetzt nicht an zu singen. Ich lasse die Julia reden. Julia, wir gehen jetzt mal ein bisschen in die Praxis. Sie hat ja angekündigt, dass du da ja recht aktiv unterwegs bist. Erst jetzt vor kurzem in Frankreich auf einer Farm war. Aber das ist jetzt erst meine übernächste Frage. Was ich so spannend fand, ist diese Sache nur als Stichwort Kräuterspirale. Was ist das?
Kräuterspirale, ja, das ist ein schönes Beispiel für ein für so ein Gestaltungselement, was man so in der Permakultur machen kann, auch wenn man nicht so viel Platz hat. Man kann zum Beispiel gucken, was hat man so an, vielleicht hat man Steine da oder so. Da kann man dann so eine schöne Spirale draus bauen, also außen mit den Steinen und innen dann mit der Erde. Und man kann dann dadurch, dass man ja die Spirale vom Boden dann bis zu etwa einen Meter hoch oder so, je nachdem, kann man unterschiedliche Höhen auch machen, kann man dann bepflanzen mit, man hat da so kleine Mikroklima, und zwar von ganz unten, so eine feuchte Zone, die eher schattig ist, und dann geht man über so den Normalbereich dann oben zum Mediterran, wo es dann sonniger ist und trockener ganz oben, wo man dann zum Beispiel eine Rosmarin setzen kann, oder ein Thymian, die eher so mediterran sind. Und das ist ein Beispiel für so eine kleine Permakulturgestaltung, indem man da eben guckt, was hat man vielleicht da, wenn man es irgendwie zum Beispiel irgendwie eine Gartenfläche hat oder so, dann liegen da vielleicht irgendwo Steine rum oder man kann die von irgendwo bekommen. Das heißt, man kauft also nicht. Man versucht ja auch wenig in der Permakultur zu kaufen oder zu konsumieren. Man guckt also, was ist denn vielleicht noch irgendwo da? Oder vielleicht hat man auch welche im Keller oder so. Oder man kann das auch mit anderen, man könnte es auch mit Ziegelsteinen oder so bauen. Und dann kann man das eben benutzen, um sowas ganz Neues ja zu schaffen, weil diese Steine an sich, die liegen ja dann erstmal nur irgendwo rum und werden nicht verwendet. Und so kann man die dann in so zu so einer Spirale formen, dann mit Erde und eben den entsprechenden Pflanzen dann. Und dann fühlen die Pflanzen sich auch wohl auf den verschiedenen, verschiedenen Mikroklimaten da. Und sieht auch ganz hübsch aus.
Ja, das denke ich mir. Ich habe mir das mal so versucht vorzustellen. Dachte, ja, das könnte doch was Feines sein. Ja, ich hatte jetzt gerade schon vorher gesagt, du warst erst vor 2-3 Wochen, bist du zurückgekommen, in Frankreich auf einer Permakulturfarm, gibt es den Begriff?
Genau, es gibt ja verschiedene, also vielleicht erzähle ich da kurz mal, es gibt in Deutschland und auch in Europa und auch weltweit verschiedenste Höfe, die so nach den Permakulturprinzipien arbeiten, und es gibt ja hier in Frankfurt jetzt seit etwa 3 Jahren die Gemüseheldinnen, das sind Männer wie auch Frauen.
Ihr habt es gelesen, Heldinnen, dachte ich, gibt es da auch Helden dabei?
Genau, okay. Da gibt es auch Helden, also Gemüseheldinnen, die mittlerweile 19 Gemeinschaftsgärten bewirtschaften. Ich selber bin im Sonnengarten unterwegs, in der Grünen Lunge, nördlich vom Günthersburgpark. Und die jetzt auch seit dem Frühjahr, seit März in Sachsenhausen auf der, in der alten Gärtnerei Anja Rappelt die Stadtfarm bewirtschaften, auch nach Permakulturprinzipien. Und die Juli und Laura, die das gegründet haben vor etwa 3 Jahren, die hatten ja die Vision, dass sie Frankfurt essbar machen wollen. Und ich denke, da sind die auch auf einem sehr, sehr guten Weg, denn dieses Projekt, nenne ich es einfach mal, das wird auch immer größer, entwickelt sich auch weiter. Und im Rahmen dessen hatte sich so eine Kooperation entwickelt nach Bec-et-Loin in Frankreich. Und da waren wir dann unterwegs für eine Mitarbeitswoche und konnten da an diesem ganz wunderbar gestalteten Ort ganz viel lernen über Permakultur, weil die Farmer dort waren gestartet 2004, floss dort nur ein kleines Bächlein durch diese 5 Hektar große Farm. Und die haben innerhalb von diesen etwa 20 Jahren, die sie das jetzt machen, sehr, sehr viel so an Permakultur und auch an biologischer Landwirtschaft dort umgesetzt. Was sie zum Beispiel erreicht haben, ist, sie haben eine Garteninsel angelegt, die hat so ein paar hundert Quadratmeter. Die haben ein bisschen Wasser abgezweigt von dem Bachlauf und haben einen Teich dadurch geschaffen, der um diese Garteninsel herumfließt. Der hat den Vorteil, dass er Sonne speichert. Und dadurch diese Garteninsel mit den Pflanzen drauf, da sind dann so Hügelbeete drauf, viel mehr Sonne bekommt und Wärme, als wenn das nicht so wäre. Und es sieht auch wirklich, wirklich einfach schön aus. Und die wenden natürlich auch auf diesen Hügelbeeten dann Mischkulturen an und so und konnten auch mit Pferdemist düngen die ganz viel innerhalb von einigen Jahren. Da laufen auch wissenschaftliche Studien jetzt in Frankreich von diversen Universitäten, konnten jetzt einen Humusgehalt von 10% erreichen, was sehr, sehr viel ist. Weil selbst biologisch wirtschaftende Landwirte da vielleicht so an die 4% oder so kommen. In industriellen, konventionellen Landwirtschaften sind es unter 1%. Also das ist schon sehr, sehr viel. Und da sieht man, was man erreichen kann, wenn man ja, wenn man eben permakulturell spricht, im Prinzip könnte man auch Permakultur übersetzen als möglichst nah an eben der Natur arbeiten. Ja, sowieso mit der Natur, aber auch eben wirklich abgucken, was die Natur schon seit sehr, sehr langer Zeit erfolgreich macht. Ja, und was kann man davon übernehmen, wenn man selber eben bewusst etwas gestalten will. Ja?
Arbeiten die da auf der Farm oder war es, sag ich mal, nur in Anführungszeichen für die Eigennutzung oder verkaufen die auch Produkte?
Die haben mal auch Gemüsekisten verkauft, machen sie aber mittlerweile nicht mehr. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, was man eben machen kann. Ja? Und die sind mittlerweile mehr auf Eigenerwerb. Und das ist dann auch immer abhängig von dem, der das gerade bewirtschaftet. Ne? So ein Hof zum Beispiel. Was will man denn eigentlich? Selber auch für sich. Ne? Also die hatten eine sehr lange Zeit, diese Gemüsekisten, und haben auch mal nach Paris so Restaurants beliefert. Aber mittlerweile ziehen die sich da ein bisschen zurück und haben das jetzt nur noch für den Eigenerwerb.
Eigenbedarf.
Genau, ja. Eigenbedarf, ja.
Ja, du hattest schon angedeutet, die Gemüseheldin. Und machen wir das noch so Richtung Ende der Sendung. Es ist schon wieder kurz vor Ultimo. Die Gemüseheldin, wie sind die organisiert? Die haben Grüneburg und Güntersburg, Güntersburgpark oben in der Grünen Lunge. Genau. Gärten, sind die gepachtet? Gehören die den Leuten? Wie bist du da aktiv? Was macht ihr da?
Das ist ganz unterschiedlich, wem die gehören. Aber also die wurden dem Projekt auch teilweise von privaten Eigentümern, wurden denen die Gärten zur Verfügung gestellt. Teilweise sind das städtische Flächen. Und worum es aber letztlich geht, ist, das sind Gemeinschaftsgärten, wo jeder und jede, die da sich gerne auch einbringen möchte, gärtnerisch, auch ohne Vorerfahrung, kann sich da einbringen. Also das ist sehr, wir sind da für jeden offen, weil es halt auch Gemeinschaftsgärten sind. Also es ist nicht irgendwie ausschließend, sondern da kann jeder mitmachen.
Sag noch mal kurz, an wen man sich wieder wenden kann, wenn jemand jetzt Interesse hätte, da einzusteigen.
Also am besten gibt's einfach...
Gibt es eine Kontaktadresse oder Internetseite? Wie auch
also immer. Es gibt eine Facebook-Gruppe Gemüseheldin Frankfurt oder auch die Webseite, die findet man über Gemüseheldin Frankfurt. Man kann auch immer mal, gibt es Mitmachaktionen jetzt auf der neu gegründeten Stadtfarm, die arbeiten auch nach Permakultur, nach
Marketing. Die sind in Sachsenhausen?
Genau, in Sachsenhausen.
Und das ist ein neues Projekt jetzt?
Das ist relativ neu, ja, das ist eine alte Gärtnerei und die das sind etwa 2 Hektar, die werden jetzt permakulturell bewirtschaftet.
Hast du ja auch ein eigenes Projekt. Klar, und hast du mir vorher erzählt.
Genau, da gibt es verschiedene, das ist eine relativ große Fläche der Stadtfarm und da gibt es auch eine Fläche, wo jetzt ein Schwimmteich entstehen soll. Das ist Projekt Kaulquappe. Das soll ein paar hundert Quadratmeter groß sein und auch das ist eine Fläche der Stadt Frankfurt, die aber der Gärtnerei zur Verfügung gestellt wurde und wir wollen da einen Schwimmteich anlegen, auch mit dem Hinblick auf den Arten- und Biotopschutzplan von der Stadt Frankfurt, der halt sagt, dass wir die Biodiversität und auch natürlich Wasserspeicher, wir wissen alle, dass wir sehr trockene Jahre insgesamt so hinter uns haben, Stichwort Schwammstadt, ja, wie können wir irgendwie Wasser halten und so ein Schwimmteich bietet halt die Möglichkeit.
Schwimmteich für wen? Ich habe mir vorher schon überlegt, badest du darin?
Da kann man dann auch drin baden tatsächlich, okay. Ja, das ist auch möglich, aber vor allem soll es eben dazu dienen, weil es auch ein paar hundert Quadratmeter hat, es schon ein bisschen größer sein soll und dementsprechend auch mehrere Meter tief sein wird, dass man da einen guten Wasserspeicher dann hat und auch mit entsprechenden Pflanzen dann, die man da ansetzen kann, auch eben die Biodiversität da fördert.
Wassergeflügel wird sich ja auch zwangsläufig dann breit machen. Die finden ja alles, was Wasser hat, also Enten und
ja, das kann Gänse auch passieren. Ja, das ist dann sowas, da muss man dann wieder im Sinne des, ne, akzeptiere Feedback, was Weber's genau. Prinzip hat. Also da kann alles Mögliche passieren. Das ist halt so, weil in der Permakultur wir ja lebendige Systeme gestalten und da muss man immer ein bisschen gucken. Die sind halt in Bewegung, wie die Natur auch, nur in ständiger Veränderung. Und mal gucken, aber vielleicht wird es...
Wird da auch Fische dann irgendwann geben?
Fische wahrscheinlich sind eher nicht so geplant, aber da müssen wir...
Nein, aber ich hatte da vor längerer Zeit, ich hatte mal einen Angler gefragt, darf jetzt auch mal wieder aus dem eigenen Nähkästchen plaudern, wie Fische in den Teich kommen, über die Vögel. Die bringen den Laich im Gefieder mit und dann...
Ja, ja.
Oder das, was die Fische da eben als Eier oder was, das sind... War total überrascht, weil ich meine, ich habe immer gedacht, Angler, die legen ihren Anglerteich an und dann setzen die Fische aus, aber das kommt über die Natur letztendlich auch zum Wasser.
Ja, das sind alles so Entwicklungen, ne? Wenn man dann etwas gestaltet, muss man immer gucken, ja, was sich da so verändert, ne? Und dann gucken, wie man damit umgeht.
Kannst du noch kurz zwei Sätze sagen, weil wir jetzt wieder langsam am Schluss sind? Was ist unter einer essbaren Stadt zu verstehen?
Ich sehe das so, dass man auf verschiedenen Flächen, was wir auch am Anfang hatten, ne, wie kann man mehr regional sich ernähren und eben nicht das Essen von so weit herbringen, ne, mit so einer weltweiten Logistik, sondern wie können wir uns gut ernähren aus der Stadt auch heraus, aus Flächen, die der Stadt gehören.
Also auch selber auch. Sich selber im Garten, also zumindest mal in einem gewissen Umfang. Ich meine, wir werden wahrscheinlich im Stadtgarten schwerlich uns rund ums Jahr ernähren können, aber Obst, Gemüse,
aber je mehr,
von Eigenbedarf.
Also, genau, je mehr Selbstversorgung wir haben, desto besser. Ja? Also je mehr wir uns von lokalem Anbau ernähren, desto besser. Ich denke, 100% ist so ein Ideal, was so schwer erreichbar ist. Aber wir geben uns Mühe und schauen, was wir so rausholen können.
Ja, es soll ja mehr sein als Ernährung. Es soll ja, wie du ein paar Mal schon sagtest, Spaß machen. Und ist ja.
Ich glaube, der Spaß ist so das Wichtigste, weil das einem auch dann einfach eine Motivation gibt, ne, immer weiterzumachen. Und für mich ist es auch irgendwie im Garten oder auch auf der Stadtfarm eigentlich keine Arbeit, sondern es macht Spaß, mit den Leuten einfach was zu machen, ja, etwas zu, auch wir gestalten ja da, ja, und sind halt direkt so unterwegs und buddeln in der Erde und pflanzen die Pflanzen ein und haben tolle Gespräche und lachen viel. Und ich glaube, das ist halt auch was, ja, das ist ja...
Ja, das gehört damit dazu, das ist das Wichtigste.
Ja. Genau, ja. Und was ich noch wichtig finde, ist, wenn jetzt ihr Lust bekommen habt auf Permakultur, so Gestaltung. Es gibt ein ganz tolles Buch von Aranya, das heißt Permakultur Design Schritt für Schritt. Das kann ich sehr empfehlen, um da so ein bisschen so eine Anleitung zu finden, wie kann ich denn jetzt vielleicht starten, wenn ich jetzt sage, oh, ich habe jetzt hier meinen Balkon am Start oder ich habe jetzt irgendwie hier den Garten von meinem Kumpel oder von meiner Freundin oder sowas. Ja? Oder ich möchte irgendwie auch mitmachen in einem der Gärten von den Gemüseheldinnen und so. Ja, also da kann man sich dann ganz gut ein bisschen mal was einlesen.
Gut, und nochmal kurz der Hinweis, permakultur.de, da gibt es auch zumindest einen ganz leicht kleinen Einstieg und die Gemüsehelden in Frankfurt. Julia Möller, Greenpeace Frankfurt, vielen Dank, dass du hier warst. Ich hoffe, das war für dich eine Freude, ein Spaß, das Wissen weiterzugeben. Ich fand es spannend, interessant und lehrreich.
Ja, ich hatte auch viel Freude, also vielen Dank für die Einladung nochmal.
Ja, und irgendwann später mal wieder.
Genau.
Ja, ich habe jetzt noch mal kurz zwei Hinweise für die später dazugekommen sind oder es noch mal hören wollten. Radio X plus 7 über die Internetseite gibt es in der Audiothek die Sendung eine Woche lang zum Nachhören. Zwei Termine, einmal wie immer der Hinweis auf unseren Schnupperabend. Der nächste ist am 11.07. Wie der stattfindet, ob online oder in Präsenz, schaut ihr auf unserer Internetseite nach www.greenpeace-frankfurt.de. Und nochmal, gerade in Anbetracht der wirklich nicht vorhandenen Niederschläge, also Stichwort Wasser, was die Julia am Schluss ja auch nochmal angedeutet hat, nochmal der Hinweis auf den Nidda-Wasserlauf am 16.07. Auch unsere Internetseite greenpeace-frankfurt.de und mit zu den Veranstaltern gehört der BUND hier. BUND Frankfurt, da findet ihr auch Informationen dazu. Das ist eine Stern, das sind so mehrere Sterne, die zum alten Flugplatz in Bonames führen und jeder soll einen Liter Wasser mitbringen und wir bringen das Wasser zurück in den Vogelsberg, ist so ganz grob die Idee. Vielen Dank, mein Name ist Otto Gebhardt und vielen Dank für euch fürs Zuhören und eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal.